bis noch machen kann, weil ich glaube, dass manches ja sehr provokant ist, wie Jesus unterwegs ist, und dass manches, was ich auch sagen werde jetzt, möglicherweise wir noch diskutieren müssen oder weiterdenken müssen oder wo wir ja uns mit auseinandersetzen müssen und wo ich sicherlich auch Widerspruch kriegen werde von dem einen oder anderen. Weil die Frage ist ja, wie geht Jesus mit der Besatzungsmacht seiner Zeit um, mit denen, die sinnlos Angriffskriege führen? Weil das haben die Römer gemacht. Ich stehe hier, wir haben letzte Nacht jede verfügbare Matratze in unserem Haus zusammengekramt, und da haben Ukrainer geschlafen, eine Familie, drei Familien mit vielen Kindern. Es ist sehr herausfordernd. Auch was sie erzählen, ja, das beschäftigt uns sehr. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für uns. Ich glaube aber auch, dass das Thema für uns auf so einer ganz persönlichen Ebene wichtig ist, weil die Welt ist sehr ungerecht, sie ist voller Missstände. Und wir als Christen haben ja die Aufgabe, uns für mehr Gerechtigkeit einzusetzen. Und ich merke immer wieder, dass meine Kraft so begrenzt ist. Und für mich ist auch die Frage, wie gehe ich denn damit um mit meinen eigenen persönlichen Römern im Leben, die jetzt auf einer ganz anderen Ebene, die Dinge, die mich belasten, Umstände, Menschen, die mich belasten. Genau, also ich glaube, wir können auch aus diesem Thema, aus dieser Thematik ganz persönlich was mitnehmen und die einfach für die Frage, welche Kämpfe führe ich in meinem Leben? Welche Kämpfe sind es wert zu kämpfen? Und wo verrenne ich mich vielleicht auch in Kämpfe, die gerade nicht dran sind? Und ich glaube, wir sehen an vielen Punkten, wo Christen sich in irgendwelche gut gemeinte Kreuzzüge verrennen gegen irgendwelche vermeintlichen Römer unserer Zeit und wo das oft einfach auch Machtpolitik ist. Also das Thema ist sehr groß, sehr komplex. Ich habe wirklich jetzt nur einen kleinen Ausschnitt, mit dem ich euch sozusagen mitnehmen möchte. Und ich möchte euch einfach auch herausfordern, denkt da weiter, wo die Predigt aufhört. Wir schauen uns zuerst einmal die Situation in Israel an. Da gibt es hier eine Karte. Kurz vor der Geburt Jesu kam im Römischen Reich Augustus an die Macht. Und da war schon der ganze Mittelmeerraum, den ihr hier auf der Karte seht, in römische Provinzen geteilt. Spanien, Gallien, Nordafrika, Griechenland, Asien, also Türkei, Syrien und eben auch Judäa. Und im Grunde haben die Römer das getan, was Putin gerade macht. Sie erweitern ihr Gebiet. Und wenn Widerstand kommt, dann machen sie ihn platt. Und die Juden, die haben das durchgemacht, was die Ukrainer gerade erleben. Nur, dass die Römer mittlerweile erfolgreich waren und Judäa nun schon einige Jahrzehnte eine römische Provinz ist. Und die Römer, die Juden sich jetzt irgendwie damit arrangieren müssen, dass es so ist. Egal, wie sehr es ihnen widerstrebt, und es widerstrebt ihnen sehr. Die Römer sind aber auch überhaupt nicht zimperlich bei Widerstand. Und sie haben wunderbar abschreckende Strafen, wie die Kreuzigung. Und Sklaven können sie auch immer gebrauchen. So, sie nehmen das Land aus, sie fordern Abgaben und Steuern ein, und wenn jemand seine Steuern nicht zahlen kann, werden er oder seine Kinder versklavt. Und für die Ausbeutung des Landes arbeiten sie mit einheimischen Kollaborateuren zusammen, das sind zum Beispiel die Zöllner, und die sind natürlich deswegen auch so unbeliebt beim Volk, weil sie eben mit den Besatzern zusammenarbeiten und natürlich auch noch ihren eigenen Anteil an der Ausbeutung haben. Ist in dem Zusammenhang auch ein spannendes Thema, wie geht Jesus mit diesen Menschen um. Aber das wäre eine andere Predigt. Für die Juden ist es undenkbar, sich mit den Römern zu arrangieren. Diese Fremdherrschaft passt auch überhaupt nicht in ihr Selbstverständnis vom Volk Gottes, weil ihre ganze Geschichte ist voll von Erlebnissen, dass Gott sie immer dann in die Hand der Feinde gibt, wenn sie sich Gott abgewendet haben, wenn sie ihm untreu waren. Also wenn Fremdherrschaft ist, dann ist das eine Strafe von Gott. So ist es zumindest gewesen. Und genau deswegen müssen sie sich umso ernsthafter jetzt Gott zuwenden und können sich nicht mit den Römern arrangieren und sich auf sie einlassen, sondern sie müssen umso treuer eben Gott sein. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Erklärung für den fehlgeleiteten Eifer der Pharisäer, die einfach alles richtig machen wollen, weil sie ja eben auch die Römer loswerden wollen und diese Strafe von Gott irgendwie vom Land loswerden wollen. Und ein Grund, warum die Juden sich auch überhaupt nicht mit den Römern arrangieren können, ist, weil die römischen Herrscher Caesar, Augustus und dann auch alle anderen Kaiser, die ihnen folgen, die begründen ihre Herrschaft auch damit, dass sie selber Götter sind, also dass sie göttlicher Abstammung sind und die lassen sich wie Götter verehren. Jetzt haben die meisten Völker in diesen Provinzen hier, haben die sowieso viele Götter. Und wenn jetzt noch ein römischer Kaiser kommt und sagt, na jetzt hier noch, ich bin Staatsgott jetzt, baut mir noch einen Tempel, naja, finden sie vielleicht nicht toll, aber da wird halt ein Tempel mehr gebaut in der Stadt und man hat ja eine Auswahl, wem man sozusagen huldigt, wen man verehrt. Und ja, wenn man dann hin und wieder neben den anderen zahlreichen Göttern, die man verehrt, eben auch nochmal die Römer, den römischen Gott verehrt, ist es ja nicht so schlimm. Aber für die Juden ist klar, dass es außer Jahwe keinen Gott geben darf und dass Jahwe keinen Gott neben sich, keine anderen Götter neben sich duldet. Und nun kommen die Römer und fordern ein oder ja, behaupten zumindest, dass ihr Kaiser ein Gott ist. So, jetzt geht es dem Volk nicht gut, weil sie unter römischer Besatzung sind und sie hoffen mehr denn je, dass Gott ihnen Hilfe bringt, der sie befreit aus der Hand der Römer. Sie warten auf den Messias, den Retter. Und in der Vorstellung der Juden zur Zeit Jesus ist der Messias so eine Art Asterix, der mit so göttlichen Zaubertrank-ähnlichen Kräften kommt und die Römer dann denen die verdiente Dresche gibt. Und auch wenn die ganze Welt den Römern gehört, sie wollen die Unbeugsamen sein, die dort an ihrer Küste geschützt von ihrem Gott sitzen. Und ganz ehrlich, ne, Gottes Volk wird unterdrückt von einem brutalen Volk, das versklavt, ausbeutet, mordet und dann noch die eigenen Anführer zu Göttern macht. Sollte Gott da nicht eingreifen? Und genau in diese Zeit greift Gott auch ein und schickt tatsächlich den Messias. Aber der Messias tritt überhaupt nicht wie Asterix auf und er bringt auch keinen Zaubertrank mit. Und der Messias verdrischt auch keine Römer. Der ist völlig anders drauf. Und wir wollen uns mal angucken, wie er mit den Römern umgeht. Und ich habe da eine Frage an euch und jetzt kommt der Teil, wo ihr mitmachen könnt. Hier ist ein QR-Code, den kann man einscannen, dann kommt man direkt auf die Seite oder, das sieht man hier nicht ganz so gut, weil es in blau ist, ihr könnt auch auf die Seite tweetback.de gehen und da eine Session mit teilnehmen. Der Code ist kleines E41N und da ist diese Frage, welche Situationen fallen dir ein, wo Jesus Römern begegnet ist? Und wer gerne mitmachen möchte, kann jetzt dort seine Antwort mal eingeben. Und wir gucken uns mal an, was euch so einfällt, was vielleicht auch den Leuten zu Hause, die können dann natürlich auch mitmachen, was denen einfällt. Genau, ich warte mal kurz. Genau, da ist kleines E, 41, kleines N. Ihr könnt auch völlig anonym eure Antworten geben. Einfach nennt Situationen, wo Jesus Römern begegnet ist. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Okay, die Seite ist tweetback.de. Christoph, kannst du schon Antworten sehen? Super, schön. Ich würde sagen, da gucken wir mal rein, was bisher so gekommen ist. Wunderbar. Gut, mal langsam, wir gucken mal ganz durch. Also beim Verhör, ne? Das ist bei der Verhaftung Jesu, genau. Dann der Hauptmann Cornelius, das kommt ein bisschen später, das ist dann bei den Jüngern. Wir haben den Hauptmann am Kreuz natürlich, genau, also Verhör, Kreuzigung, bei seiner Verhaftung ist hier unten. Genau, wenn Alpha gefangen genommen wird, Pontius Pilatus natürlich, am Kreuz, genau. Der Hauptmann von Kapernaum, sehr gut, da hatten wir vor einigen Wochen auch eine Predigt drüber, wer sich daran erinnert. Genau, Pilatus, die Römer, die Jesus foltern. Ist so weiter unten noch was? Genau, das genau, sind dann nochmal sehr ähnliche Antworten. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ihr seht, so viel ist da gar nicht. Das sind eigentlich auch die Situationen, die mir so eingefallen sind. Man könnte noch hinzunehmen die Weihnachtsgeschichte, wobei das sehr indirekt ist, ne? Kaiser Augustus befiehlt. Finde ich interessant in diesem Zusammenhang, weil der Kaiser Augustus dachte damals, er hat selbstbestimmt eine Entscheidung getroffen und die Menschen dort mal springen lassen in Israel. Aber eigentlich hat er damit, ja, war er Erfüllungsgehilfe für eine Prophetie, die sich dadurch erfüllt hat. Genau, größere Rolle spielen sie bei der Kreuzigung, das habt ihr ja auch schon euch genau da eingegeben. Die Geschichte vom Hauptmann in Kapernaum ist auch interessant, einfach weil Jesus dem auch auf so einer total menschlichen Ebene begegnet, überhaupt nicht politisch, sondern einfach nur als Menschen, der Hilfe braucht. Genau, eine Geschichte ist mir noch eingefallen, die aber auch indirekt ist. Also da ist nicht direkt der, waren nicht direkt die Römer beteiligt. Aber ich fand die sehr treffend für das, wie Jesus mit den Römern umgeht. Und das ist die Geschichte von der römischen Münze. Und da habe ich euch jetzt mal ein Bild von einer römischen Münze mitgebracht, weil die wichtig ist für diese Zeit. Ich mache das manchmal, wenn ich eine sechste Klasse in Geschichte habe, dass ich die dann selber mal rausfinden lasse, was hier auf so einer Münze draufsteht. Also allgemein zu dieser Münze, Münzen sind mehr als nur ein Zahlungsmittel, die sind, also Historiker haben sie auch die Zeitung des kleinen Mannes genannt, weil sie auch ein Propagandamittel sind für die Herrscher, die dem Volk damit, also im wahrsten Sinne des Wortes, begreiflich machen, wer sie sind und wie sie sind, weil diese Münze erzählt was über den Herrscher, der sie ausgibt. Und nichts auf dieser Münze ist ein Zufall, kein Bild, kein Symbol, kein Buchstabe, der draufsteht, ist irgendwie zufällig da. Die alle haben eine Aussage über das Selbstverständnis des Kaisers. Und dieses Kaiser Tiberius und einige, der war zur Zeit Jesu an der Macht, und einige meinen, so eine Münze war es, die Jesus dann in der Hand hatte, als diese Geschichte stattfand. Und wir gucken uns nochmal an, was draufsteht. Da steht drauf Tiberius, also sein Name, Cäsar. Cäsar, da leitet sich unser Wort Kaiser ab, ist so ein Ehrentitel. Cäsar übrigens, der auch einer, der behauptet hat, dass er göttlicher Abstammung ist. Dann steht da Augusti Filius, Divi Augusti Filius, das heißt Sohn des göttlichen Augustus. Das muss man sich eigentlich mal reinziehen. Mit anderen Worten steht da Sohn Gottes auf dieser Münze. Ist schon interessant, weil Tiberius nutzt diesen Titel, um Menschen zu manipulieren, um Menschen zu beherrschen und sie untertan zu machen. Und auf der anderen Seite ist der Zimmermann aus Nazareth, der diesen Titel nutzt und Menschen dienen möchte. So, auf der anderen Seite steht dann Pontifex Maximus, das bedeutet der oberste Priester, also der oberste Priester des römischen Staatskultes. Und diese sitzende Figur, man denkt, das ist die Livia, die Mutter von Tiberius. Also diese Münzen sind voller Symbolik, und selbst wenn Jesus nicht genau diese Münze hatte, auch andere Münzen, die sind voller Symbolik, die irgendwie diese Göttlichkeit des Kaisers ausdrücken. Mit solchen Münzen Steuer zahlen zu müssen, mit solchen Münzen bezahlen zu müssen, ist doch für die Juden Provokation pur. Hier behauptet jemand, er ist Gott, und mit diesen Münzen müssen die hantieren. Jetzt kommt folgende Geschichte aus Matthäus 22. Da machten sich die Pharisäer auf und beschlossen, ihm, also Jesus, eine Fangfrage zu stellen. Und ich überspringe ein bisschen, was sie ihm da alles sagen. Sagt uns also, sagen sie Jesus, was dir richtig erscheint. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht, das sollte ja eine Falle sein, und sprach: Was versucht ihr mich, ihr Heuchler? Zeigt mir die Münze für die Steuer. Und da hielten sie ihm einen Denar hin, so wie diese Münze, die ich euch gezeigt habe. Und er sagt ihnen, wessen Bild und Inschrift ist das? Und sie sagten zu ihm, des Kaisers. Da sagt er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, wunderten sie sich, und sie ließen ihn stehen und gingen fort. Also wenn die Pharisäer Jesus jetzt diese Münze zeigen, dann zeigen sie ihm auch diesen Göttlichkeitsanspruch des Kaisers, seine Herrschaft. Und die ganze Provokation, die dahinter steht. Und Jesus, der wischt das quasi einfach wie weg und sagt, gebt dem Kaiser halt. Das ist ein bisschen so, wie als ob er sagt, lasst dem Kaiser halt Kaiser sein, der tut halt, was Kaiser so tun. Dann nimmt er aber Gott heraus, wenn er sagt, gebt Gott, was Gottes ist. Also er bestätigt nicht, dass der Kaiser Gott ist, sondern er nimmt ihn extra und sagt, und gebt Gott, was Gottes ist. Gott ist Gott, der Kaiser ist nicht Gott. Das macht er schon klar durch diese Aussage. Also die Römer, so ungerecht die sind, so belastend die sind, so provokant wie die sind nicht Jesu Kampf. Er lässt die Römer einfach Römer sein. Und damit stößt er einige vor den Kopf, die auf diesen Asterix-Messias gehofft haben. Und ich glaube, dass er uns damit auch vor den Kopf stößt, wenn wir auch manches Mal hoffen, dass wir Jesus auch, also dass Jesus auch mit unseren persönlichen Römern Rambazamba macht oder eben auch in dieser Welt eingreift, die uns so zu schaffen macht. Ich glaube nicht, dass Jesus die Ungerechtigkeiten seiner Zeit egal waren und ich glaube auch nicht, dass Jesus es egal ist, wenn Ungerechtigkeit heute passiert. Das ist ihm überhaupt nicht egal, wie es Leuten ging oder wie es Leuten geht. Und er arbeitet ja auch an seinem eigenen Königreich. Aber es ist ein Reich, das völlig unabhängig davon wächst, ob die Römer jetzt herrschen oder nicht. Es geht Jesus nicht darum, ein politisches System aufzubrechen. Das braucht er nicht. Was Jesus tut, ist Menschen verändern, einzelne Menschen verändern. Egal ob Juden, ob Zöllner, ob Römer, ob Deutsche, ob Russen, ob Ukrainer. Er berührt einzelne Herzen und er baut sein Reich parallel zu den bestehenden Machtstrukturen auf. Und das sehen wir bis heute auch in Ländern, wo total Unterdrückung und Verfolgung herrschen. Und da gibt es viele. Aber auch wenn Jesus nicht Demokratie, Religionsfreiheit und Menschenrechte braucht, so toll die sind, er braucht sie nicht, um sein Reich wachsen zu sehen. So gibt es doch viele Beispiele, wie dieses Reich, das im Herzen der Menschen wohnt, eben doch Auswirkungen auf bestehende Machtstrukturen hat. Weil Menschen in ihrem Herzen gerecht werden. Sie erleben, was es heißt, von Gott gerecht gesprochen zu werden und dann fangen sie auch an, sich für mehr Gerechtigkeit in ihrem Umfeld einzusetzen und die Welt beginnt sich zu verändern. Aber das ist keine Revolution, die von außen beginnt und dann nach innen geht, sondern sie beginnt im Innern, im Herzen und wächst dann nach außen. Und ich habe viele Beispiele in meinem Leben erlebt, wo ich mir so gewünscht habe, dass Gott in meinem Leben eingreift und mit viel Macht die Dinge verändert, die mich belasten. Und manchmal hat er es tatsächlich gemacht und ich habe wirklich auch Wunder erlebt. Aber sehr viel häufiger hat er nicht die Umstände geändert, sondern mich. Und meine Erfahrung ist, dass Gott Römer zulässt in unserem Leben. Und die sind nicht nur lästig, die sind oft wirklich grausam. Aber Gott ist nicht gekommen, um unser Leben leichter zu machen. Er ist gekommen, um unser Herz zu gewinnen und um uns zu verändern. Es geht ihm um unser Inneres. Nicht die Befreiung von den Umständen, sondern Befreiung von Sünden, Ängsten und Scham. Und die Aufforderung, gib Gott, was Gott gehört, die gilt auch jeden Tag neu an uns. Geben wir Gott unser Herz, damit sein Reich eben darin wachsen kann. Und ich finde es wirklich, wirklich krass, was Gott oder was Jesus seinen Nachfolgern zugemutet hat, indem er wirklich die Römer auch einfach hat sein lassen. Weil die Römer haben nicht nur ihn selber auf grausamste Weise hingerichtet, sondern auch die ersten Christen. Und das ist eine totale Zumutung. Und auch was viele Christen auf der Welt erleben gerade, ist eine Zumutung. Und dennoch hat Gott die Grausamkeit der Römer genutzt, um seinen Rettungsplan für die Menschen durchzuführen. Weil wenn Jesus wirklich nur ein Befreiungskämpfer gewesen wäre, der die Römer aus Palästina geprügelt hätte, dann wären wir immer noch gefangen in Scham, Schuld und Angst. Und am Ende waren es doch die römischen Straßen und die römische Infrastruktur, über die die gute Nachricht sich von Jesus sich über ganz Europa verbreiten konnte. Es reißt sich halt doch besser auf so einer römischen Straße, als wenn man sich zu der Zeit durch irgendwelche sächsischen Wälder schlagen musste. Und die Sachsen haben noch lange ihre Bäume angebetet. Aber wie ertragen wir das, wenn Gott Römer zulässt und wenn er nicht eingreift in Umstände, die unser Leben oder das Leben anderer so schwer machen? Und wie ertragen wir ungerechte Regierungen? Wie ertragen wir Gewalt, Krieg? Diese Umstände, für die wir uns diesen Asterix-Messias wünschen, der einfach das Böse rausprügelt. Und nicht den leidenden Jesus, der uns diese grausame Welt mit den Römern einfach zumutet. Und woher wissen wir überhaupt, was wir ertragen und wo wir kämpfen sollen? Jesus hat uns aufgefordert, gib Gott, was Gott gehört. Und das gilt nicht nur für unsere Herzen, sondern auch für unsere Aufmerksamkeit. Und es ist so einfach, immer nur auf die Römer zu schauen, auf die Probleme in unserer Welt. Ich erinnere mich, als Corona in den Nachrichten kam, das hatte so eine unglaubliche Sogwirkung, alles war nur noch Corona. Und ich habe mich auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt, alle haben sich mit dem Thema beschäftigt. Und genauso ist es jetzt mit dem Krieg in der Ukraine. Das Thema ist überall. Und es ist ja auch gut, dass wir wissen, was passiert, und es ist auch gut, wenn wir Bescheid wissen, wenn wir informiert sind. Aber wenn wir unseren Blick immer nur auf diese modernen Römer, sage ich mal, richten, diese Dinge, die uns wirklich allen Mut nehmen und uns aufstacheln auch, aufwühlen. Habe ich gerade meine Zeile verloren? Genau, dann geben wir diesen Dingen einen Platz in unserem Herzen, der eigentlich auch Gott gehören sollte. Gib Gott, was Gott gehört. Richte deinen Blick weg von dem, was eben dich so aufwühlt, was so Probleme sind, und richte deinen Blick auf Jesus. Lass dich formen von ihm, und dann wird er dich in die Kämpfe stellen, die wirklich relevant sind. Ich erinnere mich an einen Konflikt mit einer Person, der mich sehr extrem belastet hat, und dieser Kampf, der wirklich täglich war, hat mich sehr aufgerieben. Und ich habe mich irgendwann hingesetzt und gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Und während ich für die Person gebetet habe, die mir das Leben so schwer gemacht hat, hat sich mein Blickwinkel auf den Konflikt total verändert. Und ich habe gemerkt, dass das Verhalten der Person eigentlich gar nicht so sehr gegen mich persönlich gerichtet war. Und das hat meinen Blick total verändert. Und rein äußerlich hat sich überhaupt nichts geändert. Ich wurde immer noch provoziert von dieser Person. Aber der Blick auf Jesus hat meinen Blick auf die Person so verändert, dass mein Gebet wurde zu Gott, lass diese Person aus meinem Leben verschwinden, zu Gott, hab Erbarmen mit ihr und hilf ihr. Und ich merke, dass diese Person mit ihrem Verhalten auch Dinge aus meinem Herzen herausholt, die da gar nicht sein sollten, eben Ärger, Ungeduld und so weiter. Und ich frage mich, was ist meine Liebe wert, wenn sie verpufft, sobald jemand mich provoziert? Diese Person fordert mich heraus, mein Herz immer wieder aufzuräumen. Aber ich muss dazu meinen Blick auf Jesus richten und nicht nur auf diese Person. Lasst uns aufsehen auf Jesus, haben wir hier stehen. Und ich finde, das ist der beste Vers, den ich mir hier für uns als Gemeinde vorstellen kann. Je größer die Not um uns ist, je dringender die Kämpfe und je herausfordernder, desto mehr lasst uns auf Jesus sehen. Und Jesus ist der, der leidet, der mit uns leidet, der mit der Welt leidet. Das ist ja auch das, worauf wir uns gerade auf Ostern vorbereiten. Ich fasse zusammen. Als Jesus den Pharisäern sagte, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, kann ich nur ahnen, dass die geschluckt haben. Das war so offensichtlich, dass die Römer bekämpft werden mussten. Und Jesus wollte nicht die Römer bekämpfen, er wollte vielmehr sein Reich für die Römer öffnen. Aber Jesus sagt auch, gebt Gott, was Gott gehört. Und die Frage ist, gehörst du Gott? Gehört dein Herz Gott? Darf er dich verändern? Wir wollen so oft mit Gewalt unsere Welt verändern, aber Gott will zuerst uns verändern. In unserem Herzen werden die entscheidenden Schlachten entschieden. Und wenn wir da siegen, hat das dann Auswirkungen auf die Auseinandersetzungen um uns herum. Das Reich Jesu ist ein Reich der veränderten Menschen und so wird es sichtbar und so gewinnt es an Einfluss. Aber dazu müssen wir Gott auch unsere Aufmerksamkeit geben. Gerade da, wo wir bis aufs Äußerste gefordert sind, da wo alles nach Kampf schreit. Lasst uns nicht auf die Römer ausrichten, lasst uns auf Jesus aufsehen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von dem Chinesen Bruder Yun, der hat das Buch geschrieben, Heavenly Man, und er beschreibt da, ist ein Leiter einer chinesischen Hauskirche, und er beschreibt in diesem Buch unglaubliche Folter, die er in chinesischen Gefängnissen erlebt hat. Und seine Aufforderung an die Christen im Westen ist jetzt sinngemäß: Betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet, dass wir Christen stark im Glauben bleiben. Das ist ein schweres Wort. Aber ich ahne, dass dieser Bruder Yun den Weg Jesu verstanden hat, dass nämlich die innere Veränderung vor der äußeren Priorität hat und dass es auf die Ausrichtung unserer Herzen ankommt. Im Leid, in aller Ungerechtigkeit und da, wo der Sturm um uns tobt. Ich habe noch 3 so Fragen zum Abschluss, zum Nachdenken, Weiterdenken. Die eine ist, welche Römer bekämpfst du in deinem Leben? Die andere, das ist jetzt ein bisschen provozierend vielleicht formuliert, aber Asterix, der fiktive Retter der Gallier, macht die Römer platt. Jesus lässt sich von den Römern töten, anstatt sie zu bekämpfen. Wem ähnelst du mehr in deinem alltäglichen Kämpfen? Die Frage ist mehr dahinter, welchen Stil, was ist eigentlich so dein Stil, wie du die Probleme angehst? Willst du eher als mit Gewalt alles platt machen? Oder ja, was ist der Weg Jesu in unseren alltäglichen Kämpfen? Wer ist dir mehr ein Vorbild eigentlich? Und die Ausrichtung unseres Herzens ist wichtiger als der Kampf gegen Ungerechtigkeit in der Welt. Das ist mal eine These. Stimmt das? Kannst du das so unterschreiben? Kannst du dem zustimmen? Das ist einfach als Anregung zum drüber nachdenken, zum Diskutieren. Amen.